Kurzgeschichten mitgebracht. Und ich fange mal an mit an dem Tag, als es Bindfäden regnete. Ich muss lachen, weil es geht hier immer ums Wochenende. Es war mal wieder Montag, was ja an sich nichts Besonderes ist nach dem Wochenende. Und so begann auch dieser Montag wie jeder andere zuvor. Der Wecker klingelte für mich wie immer zu früh und ich stand auch wie immer zu spät auf. Die morgendliche Hetzjagd durch die Wohnung diente dazu, meinen Blutdruck über 100 in die Höhe zu treiben, noch bevor der Kaffee fertig war. Als ich endlich stadtklar vor dem Radio stand, den Mantel über die Schulter geworfen, rechts die Aktentasche, oh, ich glaube heute sag mal Laptop dazu, unter dem Arm geklemmt und links die noch halbvolle Kaffeetasse balancierend, hörte ich, wie der Sprecher sagte, hier noch eine Meldung, es regnet Bindfäden, also lieber Hörer und Hörerinnen, vergessen Sie Ihren Schirm nicht. Auch schon mal bessere Sprüche gehört, murmelte ich genervt und stellte die Kaffeetasse ab. Ein Blick zur Uhr zeigte mir, es wurde langsam eng, wenn ich noch den Bus erwischen wollte, sollte ich mich sputen, zwecklos nach meinem altersschwachen Schirm zu suchen. Eilig schloss ich die Wohnungstür ab, sauste die Treppe hinab, riss die Haustür auf und wollte losstürmen. Wollte. Doch mitten in der Bewegung hielt ich inne. Ungläubig stand ich da und sah im wahrsten Sinne des Wortes Bindfäden vom Himmel segeln. Ist das hier versteckte Kamera, Akte X oder vielleicht ein Alienangriff? Unwahrscheinlich. Wissenschaftlich betrachtet ist es ein Ding der Unmöglichkeit. Also was nicht möglich ist, kann nicht sein. Doch ungerührt wurzelten weiter Bindfäden herab und bedeckten den Gehweg, die Straße und hingen wie Lametta in den Bäumen. Seltsam. Es war so still. Ich hörte nicht den geringsten Laut. Nicht einmal meine eigene Stimme. Was mich noch mehr beunruhigte, da war niemand. Zumindest erwartete ich Anna, meine Nachbarin. Sie wusste doch stets über alles zu berichten. So nahm ich allen Mut zusammen und betrat diesen Teppich. Er fühlte sich so leicht und nachgiebig an, irgendwie kuschelig. Ich bückte mich, hob einige Fäden auf und betrachtete sie. Kein Grund zur Sorge, völlig normale Bindfäden. Nur irgendwie warm. Mir drängte sich der Gedanke an kleine Schlangen auf, die sich um meine Finger wanden und an meine Armen hochkrochen. Nein, ich dachte es nicht nur, es geschah wirklich. Hastig versuchte ich, die Dinger loszuwerden, doch umsonst. Jetzt wanden sie sich um meine Füße, schlängelten sich die Beine herauf, ich strauchelte und fiel hin. Je mehr ich mich zu befreien versuchte, umso tiefer sank ich ein. Jetzt verspürte ich nackte Angst und hatte das Gefühl zu ersticken. Doch, was war das? Ein schrilles Fieben drang an mein Ohr, wurde lauter und lauter. Verzweifelt riss ich die Augen auf und fand mich vor meinem Bett liegend wieder mit Bettdecke und Strickzeug kämpfend. Zum ersten Mal in meinem Leben empfand ich dem Wecker gegenüber so etwas wie Dankbarkeit. Ja, und die Moral von der Geschichte? Stricke vor dem Einschlafen nicht. Das Loch. Es geschah in einer Novembernacht, in einem entlegenen Dorf zwischen Wald und Gebirge. Der Weg dorthin führt über eine einsame Landstraße, die jedoch wegen ihrer Abgeschiedenheit kaum befahren wurde. Die Höfe lagen weit gestreut, so dass selbst die Bewohner kaum Sichtkontakt hatten. Es war Samstagabend. Traditionsgemäß saß Paul vor dem Fernseher, eine Flasche Bier griffbereit auf dem Couchtisch und freute sich auf die Fußballspiele der Bundesliga. Manuela, seine Frau, hatte anderes im Sinn. Seufzend stand sie mit eingetretenen Lockenwickelern vor dem Badzimmerspiegel, musterte die Fältchen um ihre Augen und den Mundwinkel, griff zu der Intensivpflegecreme und trug ordentlich dick auf. während Einzelkind Max mit seiner ersten selbstorganisierten Schachtel Zigaretten und Feuerzeug vor dem Fenster seines Zimmers stand und überlegte, ob es denn ein guter Zeitpunkt wäre, mal das Rauchen auszuprobieren. Zum Abendessen hatte Manuela zeitsparend eine tiefgefrorene Familienpizza in den Backofen geschoben. Max war zu dem Schluss gekommen, er könne es wagen, zum Hof hinaus eine Zigarette anzuzünden, in der Hoffnung, der Tabakrauch zieht nicht ins Zimmer. Plötzlich und übergangslos war der Strom weg und alles lag in Dunkelheit. Max stöhnte, ausgerechnet jetzt, wo die Gelegenheit so günstig war. Da rief seine Mutter nach ihm und hörte den Vater kräftig fluchen. »Ich komme ja schon«, maulte er. Und mit der spärlichen Flamme des Feuerzeugs betrat er den Flur, wo er direkt in das weiß gedünchte Gesicht seiner Mutter blickte. »Mensch, Mutsch«, stotterte er, »du siehst gespenstisch aus.« Gleichzeitig krachte und polterte es aus dem Wohnzimmer. Paul schrie auf und ärgerlich rief er nach Max, er solle endlich die Taschenlampe aus der Küche holen. Die Taschenlampe fand Max nicht, dafür Kerzen. Wenigstens etwas, dachte er, zündete eine an und gab sie an seine Mutter weiter. Gemeinsam betraten sie das Wohnzimmer und blieben stehen. Es herrschte ein völliges Durcheinander und mittendrin der Vater. Klubtisch und Sessel lagen umgestürzt und den oberen Teil des unverwüstlichen Gummibaums hielt Paul in der rechten Hand. Max biss sich auf die Zunge. Der Anblick war urkomisch und um nicht lachen zu müssen, stellte er die Möbel auf und half der Mutter, den Vater auf die Couch zu hieven. »Aua, mein Fuß«, stöhnte dieser und hielt ihn seiner Frau so hin, dass sie den Knöchel untersuchen konnte. Obwohl sie nicht viel sah, fühlte sie, dass der Knöchel angeschwollen war. Max stellte zwei weitere Kerzen auf den Clubtisch, so dass die Sitzecke nun leidlich ausgeleuchtet war. »Hab ich dir nicht gesagt, du sollst die Taschenlampe mitbringen?«, fragte er seinen Sohn, schien jedoch keine Antwort zu erwarten, denn immer wieder glitt sein Blick zum Fernseher, als ob er diesen damit zum Flimmern bringen könnte. »Kannst du mir einen Grund nennen, warum gerade jetzt der Strom abgeschaltet wurde? Bis zur zweiten Halbzeit wird der Schaden doch hoffentlich behoben sein.« In den Mundwinkeln von Manuela zuckte es verräterisch, was jedoch im flackernden Schein der Kerzen nicht zu sehen war. Kleine Stückchen der inzwischen getrockneten Crememaske fielen zu Boden. Paul, seinen schmerzenden Fuß vergessend, betrachtete interessiert seine Frau, deren rundliche Formen von den weiten, weichen Morgenrock umschlossen wurden. Plötzlich grinste er, packte seine Frau am Handgelenk und zog sie zu sich heran, gab ihr einen Kuss auf den Mund, wobei noch mehr Creme abblätterte und auf seinem Hemd landete und sagte laut, »Nun siehst du wie eine zerknitterte Geisha aus.« Beide lachten und Max, der mit einem kalten Umschlag für Vaters Fuß hereinkam, sah verwundert seine Eltern an. Der Anblick seiner Mutter brachte ihn ebenfalls zum Lachen. »Gut jetzt«, rief sie, »noch den Umschlag auf den Knöchel und dann gehe ich ins Bad. Max, gib mir bitte noch zwei Kerzen und mein Feuerzeug«, sagte sie mit bedeutungsvollem Blick. Max wurde rot und kam der Bitte seiner Mutter hastig nach. Sie beugte sich noch einmal zu ihrem Mann hinab, gab ihm einen leichten Nasenstüpper, drehte sich um und verließ mit wiegenden Hüften das Wohnzimmer. Ein feines Lächeln umspielte ihre Lippen. Während die Mutter von dannen schwebte, murmelte Max, »Ich werde dann mal nach der Taschenlampe suchen.« »Ich glaube«, nuschelte der Vater, »schau doch bitte mal im Flurschrank rechts oben nach, könnte sein, du findest sie da.« Max grinste, war ja klar. Sein Vater würde nie zugeben, sich geirrt zu haben. »Gut, Babs, ich werde sie schon finden.« Tatsächlich, er fand die Taschenlampe und frohlockte. Jetzt war die Gelegenheit, sich eine Zigarette anzuzünden, den Lungenzug zu üben, um dann vor seinen Freunden damit zu prahlen. Er betrat sein Zimmer vorsichtig, damit die eine Kerze in seiner Hand nicht erlosch, und öffnete das Fenster. Mit der Taschenlampe leuchtete er hinaus. Doch es war nichts zu sehen. Der Strahl wurde von einer alles umfassenden Finsternis verschluckt. Hastig schlug er das Fenster zu und trat einige Schritte zurück. Die Kerze erlosch und er stolperte, verlor die Taschenlampe und fiel auf sein Bett. Er wollte nach seinem Vater oder Mutter rufen, doch kein Laut kam über seine Lippen. Er hatte das Gefühl zu fallen, immer tiefer und tiefer, unaufhörlich, bis seine Sinne schwanden. So versank das Haus, leise und unbemerkt von seinen Nachbarn, unbemerkt von der Welt. Nichts als ein Loch blieb, ausgefüllt von einem See. Es gab viele Erklärungsversuche, doch keine wirkliche Aufklärung. Die Jahre vergingen, Jahrzehnte, Jahrmillionen. Tief eingebettet, einer Zeitkapsel gleich, drei Menschen, umhüllt von Bergkristall, so scheint es für die Ewigkeit. Und vielleicht, wenn von der Erde nichts mehr bleibt als eine unwirtliche Gesteinskugel, nicht von der Sonne, nun als roten Riesen verschlungen, sondern in der Weite des Universums entschwindet, um vielleicht, aber nur vielleicht, irgendwann gefunden zu werden.
Vielen, vielen, vielen Dank.
Herr Hess.
Ich habe drei Gedichte mitgebracht. Das eine heißt Der Adler, das soll so meinen Lebenslauf darstellen. Das zweite ist Die Schatzkiste, damit möchte ich beschreiben, praktisch einen Tag, einen Sommertag, durch die, nicht achtlos durch die Natur zu gehen. Und es sind eben alles Schätze, die man da so sehen kann. Oder man kann es damit zumindest vergleichen. Und das dritte soll etwas leicht heiter sein, heißt nur geträumt. Da beschreibe ich einen Traum, den ich in der Natur genieße und dann werde ich eben wach und erschrecke dadurch, dass ich einen Teil geträumt habe.
Du Armer.
Ja. Theater, Theater. Die große Welt, auf, wie ich sie sehe, ist eine Bühne, auf der ich stehe. Schaue ich voraus oder zurück, stets sehe ich ein Theaterstück. Spiele ich die Rolle, wie sie ist, doch manchmal bin ich nur Statist. Da kam zunächst der erste Akt, als ich die Welt erblickte, nackt. Viele Leute gekommen sind, die wollten sehen, das neue Kind. Doch schnell die Zeit verstrichen ist, da war ich wieder nur Statist. Als Bub ich einst die Schulbank gedrückt, das war mein zweiter Akt im Stück. Es folgte mancher Schelmenstreich, doch die Herzen blieben weich. Wurde dieses dann vermisst, dann war ich wieder nur Statist. Ich lernte bald den Broterwerb, die Arbeit war sehr hart und derb. Manchmal war ich dabei sehr kühn und brachte bald mein Werk zum Blühen. Wenn mal die Frucht verdorben ist, dann zeigte ich mich als Statist. Es boten sich der Rollen viel, wovon mir manche sehr missfiel. Ich wollte nicht stehen in Rampenlicht, in dem man vage Worte spricht. So die Zeit verstrichen ist, bei diesem Akt war ich Statist. Die Zeit längst verstrichen ist, als ich war der Statist. Ich fand bei diesem Akt im Stück den Sonnenschein, mein Herzensglück. Denn ich war nicht mehr allein, seit dieser Zeit sind wir zu zweien. Harte Arbeit, lang und derb, für den täglich Broterwerb. Ein Wort des Dankes hört ich nicht, und dann kommt die letzte Schicht. Gute Miene, böses Spiel, das ist das Lebensmaskenspiel. Leer und lang und leer der Tag jetzt ist, nun bin ich wieder nur Statist. Der Maske lächelndes Gesicht sieht man mein wahres Antlitz nicht. Doch zeige ich dieselbe Weinen, dann muss ich nicht das gleiche meinen. Mein Leben hier als Rollenspiel, Es zeigt von Ego viel zu viel. Doch zeige ich's nicht, wird es vermisst. Dann bin ich wieder nur Statist. Ich träume stets den gleichen Traum. Der blüht auf meinen Lebensbaum. Dass bald kommt zu mir das Glück, hier in diesem Bühnenstück. Doch dann kommt der letzte Akt, der spielt sehr hart den letzten Takt. Der Lebenswind, der mich umweht, zeigt mir die Bühne, die mir steht. Die Schatzkiste. Die Nacht hat ihre Macht verloren. Geboren ist der neue Tag. Die Sonne steht vor dessen Toren und hat die Nacht schon längst verjagt. Auf der Au, da liegt ein Schleier, sacht und sanft und silberweiß, zieht heran von nahen Weiher im Perlenglanz der Nebelstreif. Es eilt der Tag arg wie im Fluge, als wär die Eile seine Pflicht, dieweile mir den Sinn sehr trüge, die Sonne ist, die mich sanft sticht. Es führt ein Weg mich über Auen, unterm blauen Himmelszelt, kann ich den nächsten Schatz bestaunen, ein weites goldenes Weizenfeld. Blau wie der Himmel sind die meinen, Kornblumen gleichen Edelsteinen. Es neigt der Tag sich sacht zum Abend, von Wandeln ich schon müde bin. Ich konnte mich an Schätzen laben, die Sonne zeigt sich als Rubin. Ich sehe schon den Kupferschimmer, der den Tag zur Ruhe zwingt. Doch der Abend zeigt mir immer, wie der Rubin im Meer versinkt. Es eilt am fernen Firmamente, der Schatten schon der nahen Nacht. Es sind des Tages Elemente, die meinen Schatz fast schwarz gemacht. Sieh, da scheint ein ferner Schimmer, es ist des Sternentalers Gold. Und der Mond in Silberflimmer zeigt mir jetzt sein Antlitz hold. So kann ich die Welt betrachten und auch unser aller Schatz, will sie auch mit Ehrfurcht achten, hier von meinem ruhigen Platz. Nur geträumt ist es der Bach im Wiesengrunde, der da murmelt leis sein Lied. Ich lausche in derselben Stunde, was da in der Au geschieht. Ist es der Sommertag, der laue, der mir zeigt sein schönstes Bild, wo die Jungfer schwebt, die blaue, und der Wind, der säuselt mild. Es dringt so zart an meine Ohren ein sanfter Violinenklang. In nichts hat er sich bald verloren. Ich glaub, ich schuld den Grillen Dank. Da hör ich schon das Lied erklingen, von den Elfen klar und rein, dass sie nur für mich jetzt singen, sie laden mich zum Weilen ein. Hör, es tönt von hoher Warte, ein Ruf, der mich so sehr geschreckt, derselbe schallt sehr laut und harte, hat mich sehr barsch jetzt aufgeweckt. Da sehe ich hinauf noch trunken, zum hohen grünen Erlenbaum, es sind der Sonne golden Funken. Ach, es war ja nur ein Traum.
Sie kennen das vielleicht. Jeder findet manchmal so auf der Welt einen Ort, wo Magie herrscht und wo man sich zu Hause fühlt. Und so ein Ort ist für mich Lendas auf Kreta, ein kleines Dorf im Süden, das am Löwenfelsen liegt. Später erst, nachdem diese Geschichte geschrieben wurde, habe ich die Geschichte des Löwen erfahren. Kreta und Afrika war mal eins. Und als sich das beides voneinander trennte, sprangen alle Löwen von Kreta nach Afrika rüber. Und einer hat es nicht mehr geschafft, weil der Weg zu weit war. Und da sitzt er nun dort und schaut nach Afrika hinüber und hat bitterlich geweint, dass er nicht mit rüberkam. Und deshalb ist das Mittelmeer voller Salz, also Salzwasser. Und Lendas hieß in altgriechischer Zeit Lebena, was auch an dieses Löwe erinnert. Und um sie auf den Text einzustimmen, habe ich auch ein kleines Gedicht als erstes, was ich über diesen Ort geschrieben habe. Lebena, dort, wo der weinende Löwe ins Meer springt, sagen sie. Der, der das Wasser trinkt, kehrt wieder. Sie verschweigen, dass ein Teil von dir mit den Wellen geht. Ihn zu suchen, findest du zurück jedes Jahr. Wo der weinende Löwe ins Meer springt. Das erste Mal kam ich nur nach Lendas, um mir die Reste des Asklepios-Heiligtums anzusehen und in einer Taverne ein Tzatziki zu essen. In diesen 2 Stunden berührte mich die Magie des Ortes und ich verbringe seitdem bei jedem Besuch auf Kreta ein paar Tage hier. Auch dieses Mal fahren Frank und ich auf kurvenreicher Strecke durch die ausgedörrte Karstlandschaft des Asterussia-Gebirges. Als sich der Blick nach Süden öffnet, entdecken wir tief unter uns den Löwenberg. Der Felssporn wird vom Wasser umspült und sieht tatsächlich wie eine Großkatze aus, die mit den Vorderpfoten nach den Wellen tatzt. Mit ein wenig Fantasie bemerken wir den sehnsuchtsvollen Blick in Richtung Afrika. Vielleicht nennen ihn deshalb die Einheimischen den weinenden Löwen. An seine Flanke schmiegen sich weiße Häuser, Lendas. Wir folgen den Serpentinen, die sich in weiten Bögen hinab zum Meer schlängeln und erreichen schließlich die Ruinen am Ortseingang. 2 Säulen, Mauerwerk und ein wunderschönes Bodenmosaik zeugen noch von der heilenden Wirkung des Wassers. Ich kann mir kaum vorstellen, wie die Kranken vor gut 1800 Jahren auf Eseln den Saumpfaden über das Gebirge folgten, getrieben von der Hoffnung auf Genesung. Eine byzantinische Kapelle wacht neben den verwitterten Resten über die wenigen Bewohner von Lendas. Wie in so vielen Siedlungen haben die Christen ihre Kirche auf alten Tempelruinen erbaut. Einmal ein heiliger Ort, immer ein heiliger Ort. Wir parken auf der Platia. Der kleine Platz ist zugestellt von den Autos der Tagesausflügler. Ich ziehe Frank zum Brunnen unter dem Eukalyptusbaum. Ein fischschwänziges Pferd ziert die Mauer über dem Wasserhahn, es schmückt auch den Boden des Tempels. Manolis, ein Fischer, erzählte mir einmal von den magischen Kräften des Lentaswassers. Hast du am Brunnen getrunken, fragte er und fügte hinzu, wer das Wasser trinkt, kommt zurück. Also drehe ich den Hahn auf. Gemeinsam schlürfen wir aus der hohlen Hand und wünschen uns, dass der Zauber wieder wirkt. Am Dorfbrunnen schmeckt es am besten, auch wenn es auf der Nordseite des Asterussias in Flaschen gefüllt wird. Mit wenigen Schritten gelangen wir zwischen 2 Gebäuden hinunter zum Dorfstrand. Feiner Sand mit ein paar Steinen dazwischen, vielleicht 6 Meter breit. Daran grenzen die Tavernen. 3 Stufen führen rechter Hand vom Strand in die Taverna Elpida. Elpida, die Hoffnung. Ein bezeichnender Name nicht nur für die Taverne, sondern vor allem für ihre wohlbeleibte Besitzerin Mama Elpida. 80 soll sie sein, ihr Gesicht wirkt zeitlos. Sonne und Wind haben es geformt, wie sie die kahlen Berge gezeichnet haben. Jedes Jahr bange ich, ob sie noch vor ihrer Küche sitzt und aufs Meer hinausschaut. Umso erleichterter bin ich, als wir um die Ecke biegen und sie ist da. Bedächtig schält sie Kartoffeln für die Mittagszeit. Als sie uns erblickt, legt sie ihr Messer beiseite und wischt sich die Hände an der fleckigen Schürze ab. Meine Kinder, wie geht's, ist de Gala? Wir versichern ihr, uns geht es gut, ihr ebenfalls. Zimmerkinder, fragt sie. Nene, sagen wir auf Griechisch, ja, ja. Über ihrer Taverne vermietet sie 3 einfache Zimmer. Die riesige Terrasse mit Blick auf den Löwenfelsen und die kleinen Fischerboote entschädigt für die Gemeinschaftsdusche. Valentina kommt aus dem Supermarkt, eine Tüte Orangen in der Hand. Die sympathische Frau stammt ursprünglich aus Bulgarien und geht Elpida seit Jahren zur Hand. Während sie oben die Unterkunft fegt, setzt uns Elpida frischen Orangensaft vor. Aufs Haus natürlich, denn wir haben uns bei ihr eingemietet. Wir lassen uns Zeit, stimmen uns auf den Rhythmus des Ortes ein, der von den gleichmäßig heranrollenden Wellen bestimmt wird. In Griechenland laufen die Uhren langsamer als in Deutschland. In Lenders bestimmen Sonne und Meer die Zeit. Vom Löwenberg tönt das Läuten einer Ziegenherde herüber und mischt sich mit dem allgegenwärtigen Hämmern der Zikaden. Elpida hat genügend Kartoffeln in ihrer Blechschüssel. Sie nickt uns zu, lächelt und schaut wieder aufs Meer hinaus. Vier tapsige Katzenjunge tollen um ihre Beine, haschen sich zwischen den blauen Stühlen und verstecken sich in den Blumenkübeln. Normalerweise können die Griechen die deutsche Tierliebe nicht nachvollziehen. Katzen leben neben den Menschen, nicht mit ihnen. Elpida aber stellt den kleinen Maunzern eine Schale Milch hin und füttert sie mit Küchenabfällen. Wir haben ausgetrunken und schaffen unser Gepäck nach oben. Dann zockern wir die holprige Piste Richtung Lutra entlang. Eine dicke Staubwolke lassen wir hinter uns zurück. Der Schotter ist streckenweise so grob, dass ich um die Reifen fürchte. Doch der Weg lohnt sich. Es gibt kein schöneres Fleckchen Strand als diese Bucht. Am Wochenende treffen sich hier die Griechen, unter der Woche ist man ganz allein. Höchstens ein Wildcamper hat sein Zelt aufgeschlagen, eine Sitte, die toleriert wird. Wir schnorcheln, ahlen uns in der Sonne und freuen uns auf die kommenden Tage. Am Abend gibt es hausgemachte Kost von Mama Elpida. Sie hat keine Speisekarte wie andere Restaurants. Bifteki, Schweinekoteletts und Souvlaki vom Grill gibt es jeden Tag, genauso wie ihr leckeres Tzatziki. Die weiteren Gerichte wechseln. Hat der Nachbar ein Kaninchen geschossen, gibt es Schmorbraten. War der Fischer erfolgreich, wandert Lendersfisch auf den Teller. Gefüllte Auberginen, gemischtes oder geschmortes Hühnchen gehören auch zu Elpidas Spezialitäten. Während wir unser Essen genießen, verschwindet die Sonne hinter dem Löwenfelsen. Die Männer machen ihre Boote klar. Mit tuckernden Motoren fahren sie hinaus. Jeden Morgen wartet der Händler aus Miris neben Elpidas Taverne. Die Männer tragen ihren kargen Fang in Plastiktüten oder Holzstiegen zu dem verbeulten VW-Transporter. Dort wiegt sie der dicke Handelsmann auf einer Schale, die an einer Messfeder hängt. Fisch und zerknautschte Geldscheine wechseln den Besitzer. Manolis klagt, dass jedes Jahr weniger in den Netzen hängen bleibt und der Diesel für die Boote immer teurer wird. Wir sehen den blinkenden Lichtern nach und hoffen, dass die Fischer morgen etwas zu verkaufen haben. Nach dem Essen setzt sich Elpida zu uns. Gewissenhaft notiert sie mit stumpfem Bleistift die Preise auf einem abgegriffenen Block, während Valentina einen Teller Melonenstücke bringt. Wir erzählen von unseren Plänen für den Rest des Abends. Pink Panther, Christos, fragt Elpida und wackelt mit dem Kopf. Nix Raki trinken in Kopf wie Dynamit. Wir versprechen ihr, den Selbstgebrannten auszuschlagen und verabschieden uns. Noch ist es zu früh für die einzige Cocktailbar von Lenders. Also spazieren wir durchs Dorf. Lenders lässt sich in wenigen Minuten durchmessen. Die Tempelruinen verhindern, dass sich der Ort den Hang hinauf ausdehnt. Für geschichtsträchtigen Boden gibt es keine Baugenehmigungen. Da sind die griechischen Behörden konsequent. Katrina hat ihren Laden bis spät in die Nacht geöffnet. Supermarkt steht über der Tür. Tatsächlich verkauft sie in dem kleinen Raum alles. Frisches Obst steht neben Säcken voller Nüsse, zwei Stück Seife liegen neben den von der Hitze verbogenen Kerzen. Auf dem Tischchen neben der Registrierkasse klemmen unter einer Glasplatte Zettel von Urlaubern, die eine Mitfahrgelegenheit suchen. Katrina begrüßt uns wie alte Bekannte. Erstaunlich, wie sie sich unsere Gesichter merken kann, obwohl wir nur einmal im Jahr für wenige Tage herkommen. Wir kaufen Wasser und Zigaretten, sie gibt uns eine Handvoll Rosinen zu naschen. Dann schlendern wir zurück zur Platia. Die Tagesausflügler sind verschwunden. Stattdessen haben sich Griechen aus den Bergdörfern eingefunden. Sie treffen sich in Stelios Café. Er hat einen Billardtisch aufgestellt und drei Computer. Internetzugang für die wenigen Individualtouristen und die Griechen, die im Winter zurück in den Norden Kretas gehen. Außerdem mixt er die leckersten Milchshakes der Insel. Barbara, eine junge Österreicherin, bedient immer noch. Wo soll ich sonst sein? Fragt sie verwundert und nein, zurück möchte sie nicht mehr. Im Übrigen sind die zwei mittlerweile verheiratet und haben zwei Kinder. Nach einer Runde Pool ziehen wir weiter zu Christos. Seine Pink Panther Bar liegt direkt am Strand, auf der Terrasse eines Hauses. Eine steile, ausgetretene Treppe führt hinauf. Wir beobachten, wie der Mond über der Libyschen See aufgeht, während hinter uns Jorgos, Christos Partner, an einer Stange der Dachkonstruktion Klimmzüge macht. Er will mit seinen Muckis zwei Frauen beeindrucken. Frank entscheidet sich gegen Christos Cocktail und gegen den Raki. Er trinkt Mithos, das griechische Bier. Bei den Griechen selbst ist es verpönt, sie bevorzugen holländische Marken. Spät am Abend gehen wir zurück zu unserem Zimmer. Ehe wir in die Betten kriechen, schauen wir von der Terrasse zum Firmament. Es ist so dunkel, dass wir viel mehr Sterne sehen können als daheim. Das glitzernde Band der Milchstraße zieht sich über den Himmel und der Löwenfelsen zeichnet sich als schwarze Silhouette ab. Ein Tag in Lenders geht zu Ende, unser erster von einer Woche Kreta. Unser Alltag liegt bereits 3000 Kilometer weit weg. Durchs Fenster weht ein kühler Nachtwind herein. Die Geräusche der Nacht, eine einzelne Zikade, das Klatschen der Wellen gegen einen Bootsrumpf wiegen uns in den Schlaf. Mein letzter Gedanke gilt der Magie dieses Ortes. Das Wasser hat seine Kraft nicht verloren. Ich werde wiederkommen.
Vielen, vielen, vielen Dank, Heike.
Gerne.
Ja, wir machen jetzt nochmal 5 Minuten Pause, um dann den letzten Leser für heute zu hören. Und zwar den Herrn Peter Hoffmann mit einer super Geschichte, deswegen auch als letzter. Und ja, ich freue mich drauf. Bis gleich. So, kommen wir jetzt zum dritten Teil des Abends. Bei der Gelegenheit muss ich sagen, einfach mal so, dass ich es gesagt habe, ne? Klöffgas haben eigentlich jetzt seit 18 Uhr Feierabend. Also so sehen Klöffgas aus, wenn die Feierabend machen. So in der Art habe ich mir das nicht vorgestellt. Vielen Dank nochmal, ne? Ja, jetzt habe ich hier an meiner Seite jemanden sitzen, ganz im Schwarz. Das ist der Peter Hoffmann, hat schon mal gelesen bei uns. Und der Peter hat mich gebeten, er hat so eine richtig schöne Geschichte, die sehr ergreifend ist, und hat gebeten, dass wir das mal im einen Ritt durchmachen können. Und ich fand, die hat es eigentlich verdient. Und deswegen machen wir heute mal so eine Ausnahme, dass ein bisschen länger eine Geschichte gelesen wird. Und ja, vielleicht erzählt der Peter noch ein bisschen was darüber.
Darf ich gleich sagen, Thilo, also eine schöne Geschichte wird es mit Sicherheit nicht.
Das meinte ich ja.
Ja, und es ist ein Text aus einer Sammlung, an der ich zurzeit arbeite. Die Sammlung hat den Arbeitstitel Menschen zerbrechen, Menschen zerbrechen Menschen. Und ja, es sind alles Geschichten, die sich tatsächlich zugetragen haben in Deutschland in den letzten 100 Jahren. Und ich spare in diesem Projekt auch keine Epoche aus. Und ich bin jetzt bei einem Pfingsttreffen in den 80er Jahren, Vorboten. Mai 1985, Marina Krishunas steht vor dem Spiegel und kämmt ihre braunen Locken. Bin ich schön oder bin ich es nicht? Diese Frage beschäftigt die 16-Jährige beinahe täglich. Sie ist sich sicher, dass sie mit diesen Zweifeln allein ist. Vera, Carla und die anderen aus ihrer Klasse haben solche Sorgen gewiss nicht. Die werden von den Jungen nicht Mönchengladbach gerufen oder vorne glatt, hinten glatt und in der Mitte ein Astloch. So etwas hat auch noch keiner zu denen gesagt. Doch je öfter sie mit der Bürste durch ihre Haarpracht streicht, wird sie für sich selbst schöner. Ihr Gesicht ist schmal und zart, ihre dunklen Augen blicken selbstbewusst und beinahe erwachsen. Sie gleichen aus, was die Natur ihr erst in der letzten Zeit zu geben bereit war. Aus ihren Lippen ist in den letzten Monaten ein Kirschmund geworden. Das jedenfalls meinte erst vor wenigen Tagen ihr Klassenkamerad Peppi. Ausgerechnet der ihr noch vor Jahresfrist so schlimme Dinge nachgerufen hatte. Ob sie mit ihm gehen soll? Sie kann es sich gut vorstellen. Aber sie muss Peppi noch ein bisschen zappeln lassen, schon aus Prinzip. Und überhaupt sind die Wunden durch die Hänseleien der anderen noch nicht verheilt. Vielleicht ist alles anders, wenn sie aus Berlin zurück sein wird. Pfingsttreffen der Freien Deutschen Jugend. Als Zweitbeste ihrer Klasse hat man sie zur Teilnahme delegiert. Nicht ohne Genugtuung betrachtet Marina die beiden zarten Wölbungen unter ihrer FDJ-Bluse. Vielleicht wird sie ja jemanden kennenlernen. Fast alle, die zu solchen Treffen gefahren sind, haben anschließend mit Bekanntschaften oder gar mehr geprahlt. Aufgeregt ist sie schon, wenn sie an die bevorstehende Reise in die Hauptstadt denkt. Es könnte ja auch etwas Schlimmes passieren. Ein Eisenbahnunglück, ein Fahrer, der die Kontrolle über sein Auto verliert, der Sturz von einer Treppe. Ein paar Striche mit der Bürste durch ihr volles Haar und ein letzter Blick in den Spiegel lassen sie wieder ruhiger werden. Und überhaupt, was sollen solche Gedanken? Es reicht, wenn ihre Mutter sich Sorgen macht. Das einzige Kind und dann so weit weg, dazu noch in eine Stadt, über die man so manche Dinge hört. Und dann auch noch zu einem Jugendtreffen. So ein Unsinn, aber Mütter sind eben so. Ich bin ihr ein und alles. Sie hat mich alleine großgezogen. Einen Vater gab es bei uns zu Hause nie. Aber jetzt wird Mutter sich damit abfinden müssen, dass ich erwachsen werde. Jetzt ist nicht mehr daran zu rütteln. Ich fahre zum Pfingsttreffen. Ich sage doch nicht wegen meiner Mutter ab. Ich wäre die Blamierte vor der gesamten Klasse und dann erst recht vor der FDJ-Leitung der Schule. Als Marina mit der gepackten Reisetasche das Zimmer verlässt, spürt sie einen eigenartigen Zwang, noch einmal zurückzuschauen. Da ist das Bett, in dem sie manchen Jungmädchentraum träumte. Da sind das John Bon Jovi-Poster und die Pudis, bei dessen Anblick, und das der Pudis, bei dessen Anblick sofort das Lied Alt wie ein Baum in ihr zu klingen beginnt. Da blickt der Sandmann herunter, der schon seit ihrer Kleinkinderzeit in dem aus Schweißdraht und Brettern konstruierten Wandregal steht. Und ihr ist, als würde er ihr hinterher schauen. Ein letztes Mal. Neben ihm stehen einige leere Coca-Cola-Dosen als Botschafter einer anderen Welt, wie sie fast jede von Marinas Freundinnen zu Hause hütet. Schon um dazu zu gehören. Im Korridor stellt sie die Tasche behutsam auf den Boden. Dabei bräuchte Marina gar nicht leise zu sein. Denn sie hatte der Mutter ja versprochen, diese zu wecken, bevor es losgeht mit der Reise. Am Garderobenhaken hängt fein säuberlich über einem Bügel Mutters Uniformjacke. Die Schulterstücke sind blau mit einem gelben Rand und einem goldenen Stern in der Mitte. Reichsbahn-Untersekretär. Seit jener helle Rand ihre Schulterstücke ziert, verdient die Mutter 50 Mark mehr, also fast 600 im Monat. Das ist nicht viel für eine Familie, in der nur einer Geld nach Hause bringt. Aber Marina hat es nie wirklich an etwas gefehlt. Außer Bananen und Coca-Cola in Dosen war immer alles da. Schade nur, dass sie wegen der Schichtarbeit der Mutter nachts und an den Wochenenden oft allein bleiben musste. Heute Morgen war die Mutter wieder von der Nachtschicht gekommen. Jetzt ist es an der Zeit, sie zu wecken und Abschied zu nehmen. Als Marina Krishunas in der Mittagshitze ihre Reisetasche zur Bushaltestelle trägt, hat sie ein schlechtes Gewissen und ist erleichtert zugleich. Warum muss ihre Mutter auch, wenn es um die kleinste Trennung geht, solch eine Abschiedszeremonie veranstalten? Und dass dir ja nichts passiert. Und du weißt, du bist das Einzige, das ich habe, ohne dich. Als sie noch ein Kind war, sollte Marina einmal den Tontopf mit der Milch aus dem Keller holen. Aber schön vorsichtig. Natürlich lag er da, krach, sofort zerbrochen auf der steinernen Treppe. Eigentlich freut die Heranwachsende sich darauf, während der kommenden Tage endlich einmal für sich zu sein. Die Berufsschule in der Kreisstadt ist das Sammellager der Berlinreisenden. Bau auf, dröhnt es aus der Lautsprecherbox auf dem Hofgelände, wo an die 300 junge Leute im Blauhemd versammelt sind. Und im Inneren des Hauses, gleich hinter dem Eingangsbereich, gibt es eine Singegruppe mit Gitarrenbegleitung. Klingeling, ein Pionier, haben Sie nicht noch Altpapier, geben die zum Besten. Du musst dich beim Marschblock D eintragen, sagt ein Mann im Blauhemd und mit lichtem grauen Haar, der Marina unschlüssig herumstehen sieht und sich deshalb erkundigt, von welcher Schule sie kommt. Die Leute laufen geschäftig durcheinander. In den Gängen hallen Jugend- oder Kampflieder. Es steht ein Mann, so fest wie eine Eiche, vielleicht ist er schon morgen eine Leiche. probt in einer Ecke der Singeklub aus der Schule des Nachbarortes. Aus der offenstehenden Tür eines Unterrichtskabinetts tönt nicht minder laut Vince Remus, das Lied der Weltfestspiele von 1973 in Berlin, an denen auch Marinas Mutter teilgenommen hatte. Solch einen Trubel kannte die junge FDJ-Lerin bisher nicht. Und sie bekommt eine Gänsehaut. Ein tiefes Glücksgefühl durchströmt sie. Wir sind überall auf der Erde. Auf der Erde leuchtet ein Stern. Natürlich ist jener Stern in dem Lied, das dem von der Eiche und der Leiche folgt, rot. Marina Krishunas kommt in diesem Augenblick gar nicht auf den Gedanken, dass es auch andersfarbige Sterne geben könnte. Dann werden die Teilnehmer des Pfingsttreffens per Lautsprecher zu einem Appell auf den Hof gerufen. Zuerst üben sie das richtige Aufstellen, dann das Marschieren. Marina läuft hinter einem Jungen her, der, so scheint es ihr, absichtlich mit seinen abgewetzten Schuhen immer wieder aus dem Tritt kommt und offensichtlich noch seinen Spaß daran hat, wenn die Ordner am Rande des Marschblockes ihn ermahnen. So ein Kasper, denkt das Mädchen und schämt sich ein wenig für diesen Blödmann, der die Würde und Tiefe dieses Augenblicks offensichtlich noch nicht versteht. Als die gesamte Truppe viermal im Gleichschritt das Schulgelände umkreist hat, heißt es wieder aufstellen. Ein weiterer älterer Mann im Hemd der Freien Deutschen Jugend hält nun eine Ansprache. Es geht darin um den Kampf für den Frieden, die Errungenschaften des Sozialismus und die Liebe zur Heimat. Dann kommt der Redner auf den Punkt. Ihr wisst, sagt er, dass die Hauptstadt unserer Deutschen Demokratischen Republik geteilt ist. Es gibt eine Grenze, über die auch Elemente, die es nicht gut mit uns und unserem Staat meinen, gerade an solchen Tagen wie dem Pfingsttreffen in unsere Hauptstadt einreisen. Es ist eines FDJlers unwürdig, sich mit diesen Leuten abzugeben. Und ganz wichtig ist, der Redner legt eine Pause ein und richtet seinen Blick mahnend auf die angetretenen jungen Leute im Blauhemd. Lasst euch nicht auf irgendwelche Gespräche mit Vertretern der westlichen Presseorgane ein. Ihr ahnt gar nicht, wie die eure Worte zum Nachteil unserer Heimat verdrehen. Sollte euch jemand von einer westlichen Zeitung oder von einem Rundfunk- oder Fernsehsender ansprechen, dann antwortet nur mit dem Satz: Bitte wenden Sie sich an die Pressestelle der Deutschen Demokratischen Republik. Die Bahnfahrt nach Berlin erfolgt im sogenannten Mannschaftswagen. In diese oben geschlossenen Güterwagen hatte man, wahrscheinlich extra für diesen Transport, Holzpritschen mit 3 Etagen eingebaut. Es ist bereits Mitternacht, als ein Ordner von draußen die Schiebetür so weit verriegelt, dass nur noch ein etwa 30 cm breiter Spalt offen bleibt. Ruhe. Ein dumpfes Gefühl überkommt Marina Krishunas. Viehtransporter, hört sie jemanden im Halbdunkel sagen. Ein Mädchen entgegnet: Ist doch cool. Marina muss an eine Filmszene denken, in der Menschen in ebensolchen Eisenbahnwagen zusammengepfercht in ein Lager gefahren wurden. Sie kämpft gegen diesen Gedanken an. Er passt nicht an diesen Ort und schon gar nicht in diese Zeit. Das weiß sie. Als der Zug den Bahnhof verlassen hat und in gleichförmigem Takt über die Gleise rattert, bringt der Fahrtwind etwas Abkühlung in das stickige Innere. Kronkorken von Bierflaschen werden mit einem Zischen geöffnet. Der Kasper von vorhin hat es sich in der oberen Etage bequem gemacht und lässt seine Beine baumeln. Ey, geht's noch? Ich muss deine Quanten nicht vor meinem Gesicht haben, protestiert ein Mädchen unter ihm. Marina Krishunas bedauert, niemanden hier im Waggon zu kennen. Leilalei, 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 singt ein Junge in einer dunklen Ecke und spielt dazu auf seiner Gitarre. Wahrscheinlich gehört er zu einer Singegruppe. Simon und Garfunkels Boxer kennen alle und viele begleiten ihn bei seinem Gesang, zumindest was den Refrain betrifft. Jetzt, so unter sich, singen die jungen Leute keine Kampflieder. Ankunft in Berlin ist 6 Uhr morgens. Lautsprecher durchsagen. Jemand öffnet geräuschvoll die Schiebetür. Ein vielleicht 14-jähriger Knirps mit piepsiger Stimme protestiert. Der Kasper hatte dem Bier offenbar zu sehr zugesprochen, sich eingepisst und die Brühe war über die Holzplanken bis zu dem Zwerg gelaufen. Ih und Sauerei, hört Marina 2 Mädchen schimpfen. Andere lachen. Übernächtigt stehen hunderte junge Leute auf dem Bahnsteig. Gruppenweise und in Dreierreihen geht es zum Quartier in einer Schule im Stadtteil Pankow. Der Kasper fragt Marina, ob er ihre Tasche tragen soll. Die weiß vor Peinlichkeit nicht, was sie antworten soll. Nach dem Abfassen der Verpflegungsbeutel gibt es Freizeit bis 22 Uhr. Der große Aufmarsch wird erst am kommenden Abend stattfinden. Normalerweise wäre Marina nicht im Blauhemd durch Berlin gelaufen, aber an diesem Tag trägt fast jeder junge Mensch auf der Straße diese Farbe. Und sie hat Anschluss an eine Mädchengruppe aus dem Nachbardorf gefunden. Die krausköpfige Luisa mit den Sommersprossen kennt sie sogar von der Disco. Die ist dort Mitglied in der Ordnungsgruppe. Marina hat plötzlich das Gefühl, einen Hauch von weiter Welt zu spüren. Unzählige Autos fahren auf den Straßen. Nicht nur Trabis und Wartburgs, sondern auch solche, die man bei ihr im Dorf nur erblickt, wenn jemand über Weihnachten zu Besuch aus dem Westen kommt. Es ist für sie etwas völlig Neues, an der Ampel eine vierspurige Straße zu überqueren und auf der anderen Seite dann in den Schaufenstern Apfelsinen, Milch in viereckigen Verpackungen und andere Dinge zu entdecken, die es außerhalb der Hauptstadt nicht zu kaufen gibt. »Hey, ihr Mäusche, habt ihr Durst?« Eine Männerstimme ruft den Mädchen hinterher. »Bloß nicht umdrehen«, denkt Marina. Und mit einem seitlichen Blick zu Luisa sieht sie, wie diese die Augen verdreht. Eine Stunde später. Marina und ihre Begleiterin sitzen mit den beiden jungen Männern, von denen sie angesprochen waren, auf einer Wiese. Sie hatten sich mit ihren Bekanntschaften von der Gruppe getrennt. Während Luisa mit ihren Blicken offensichtliche Flirtsignale aussendet, fühlt sich Marina wie erstarrt. Das ist der Mann fürs Leben, ist ein in ihr immer wiederkehrender Gedanke. Schmale Hüften, enge Jeans, Waschbrettbauch, mindestens 1,85 groß und mit südländischem Einschlag. Das ist Ralf. Und dass er statt des Blauhemdes ein auf Teiche geschnittenes gelbes Shirt trägt, verrät, dass er nicht zu den Festivaldelegierten gehört. Und Tom, sein Begleiter, ist offensichtlich auch kein FDJler. Bitte wenden Sie sich an die Pressestelle der Deutschen Demokratischen Republik. So ein Quatsch! Die beiden kommen doch nicht von einer Zeitung, aber aus dem Westen schon. Marina Krischunas hatte sofort bemerkt. Schon beim ersten Satz, mit dem die Fremden sie und Lisa angesprochen hatten, wusste sie, was Sache ist. Und dass dir ja nichts passiert. Du weißt, du bist mein Ein und Alles. Sie denkt an ihre Mutter. Wie ein Knebel nimmt ihr die Sorge der Mutter die Luft zum Atmen. Doch das Leben kann so fröhlich sein. Hier im Schatten einer Linde im Pankower Freibad. Tom, der sich ganz offensichtlich zu Luisa hingezogen fühlt, öffnet mit lautem Knacken 4 Coca-Cola-Dosen und reicht 3 davon weiter. Ralf holt Zigaretten aus seiner Umhängetasche und verteilt eine Runde HB. Marina ist die Einzige, die nicht raucht. Scheiße, ich bin viel zu artig und gut erzogen, ärgert sie sich über sich selbst. Ein bisschen kommt sie sich wie eine Verbrecherin vor, weil sie hier im Freibad mit dem Klassenfeind Knie an Knie auf einer Wiese sitzt. Sie mag sich nicht vorstellen, was ihre Mutter sagen würde, wenn diese wüsste. Als die 4 später mit der S-Bahn Richtung Alex fahren, will Marina von Ralf wissen, was er beruflich macht. Wenn sie endlich hören würde, dass er nicht für die Bild-Zeitung arbeitet, dann würde sie sich freier und unbeschwerter fühlen. Sie spürt, dass ihr allmählich die Kontrolle über die Situation entgleitet, dass sie in Wahrheit nur noch eine Entschuldigung braucht, den Dingen ihren Lauf zu lassen. »Ich gehe schaffe«, antwortet der Gefragte bedeutungsschwer. Und Marina ist etwas befremdet über diese nichtssagende Antwort. Zugleich aber fühlt sie sich angezogen von der Selbstsicherheit, mit der Ralf diesen Satz ausspricht. Ihre Mutter geht zur Arbeit, wie eigentlich alle Leute, die sie kennt. Sie tut dies selbstverständlich wie alle Erwachsenen, die nicht zu alt oder zu krank zum Arbeiten sind. Aber das würde sie nie so betonen. Was verbirgt sich hinter dem Begriff »schaffe«? Ist Ralf Automechaniker, Eisenbahner oder gar Ingenieur? Es muss eine wichtige und geachtete Arbeit sein, sonst hätte er diesen Satz nicht auf diese Art ausgesprochen. 20 Minuten später stehen sie vor einem der Aufzüge des Fernsehturms in der Schlange. Doch schon nach kurzem Warten ruft Ralf Augenblick mal, und läuft zum Lift. Unmittelbar daraufhin winkt er und bedeutet den Zurückgebliebenen, dass sie sich beeilen sollen. Vorbei an unzähligen Blauhemden und sonstigen Besuchern eilen Marina, Luisa und Tom zum Aufzug. Der Liftboy verhindert mit einem Knopfdruck, dass die Tür schließt, sodass die vier jungen Leute sich noch hineindrängen können. Oben vor dem Restaurant wiederholt sich das Ganze. Wieder warten Leute geduldig darauf, eingelassen zu werden. Diesmal ist es Tom, der mit dem Oberkellner redet und diesem, Marina kann es deutlich sehen, etwas zusteckt. Sogar ein frisches weißes Tischtuch wird für die neuen Gäste aufgelegt. Marina blickt aus dem Fenster und sucht das Schwimmbad, in dem sie noch vor kurzem gesessen hatten. Aber sie kann es nicht finden. Esst, was euch schmeckt, ihr seid eingeladen. Die beiden jungen Männer verraten, dass sie aus dem Schwabenland kommen. Wir sind schon gemeinsam in die Schule gegangen. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Wo seid ihr schon überall gewesen? Will Tom wissen, und er erzählt, ohne eine Antwort abzuwarten, davon, wie er und Ralf den Blick vom Eiffelturm genossen, an den Hängen des Vesuv standen und wie sie bei ihren Billigurlauben in Varna jedes Jahr eine Kuh fliegen lassen würden. Marina und Luisa haben dem nichts entgegenzusetzen. Wir sind ja auf dem zweithöchsten Fernsehturm in Europa, hört Marina ihre Begleiterin dennoch etwas zu laut sagen und sie spürt, dass ihr Tonfall und der Stolz auf die Errungenschaften des Sozialismus in dieser Situation nicht passen. Die Kellnerin nimmt die Bestellungen an. Wie selbstverständlich fordert Ralf die beiden Mädchen nochmals auf. Tut euch keinen Zwang an, bestellt, was ihr wollt. Ihr seid, wie gesagt, selbstverständlich eingeladen. Während der Mahlzeit zieht vorübergehend Stille ein. Marina schneidet ihre Rinderroulade in kleine Stücke. Fast wie zu Hause, muss sie denken. Etwas anderes hatte sie nicht zu bestellen gewagt. Der Preis für den Cocktail von der Maispolatenbrust in Chicorée war in ihren Augen jenseits von Gut und Böse. Außerdem hätte sie nicht gewusst, was sie da bestellt. Und mit dem gefüllten Lachs an Rösti wusste sie zwar etwas anzufangen, musste jedoch an ihre Mutter denken. Und ich habe gesagt, dass ich schon satt bin, weil ich nicht wusste, wie man mit dem Fischbesteck umgeht, hatte sie ihrer Tochter verraten, als sie von der Auszeichnungsreise zurückgekommen war. Da drüben ist die Freiheit, unterbricht Tom das Schweigen so laut, dass Marina erschrickt. Das Restaurant in der Kuppel hat sich nach einer halben Stunde um 180 Grad gedreht und gibt für die jungen Leute nun durch die Panoramascheiben den Blick nach West-Berlin frei. Und in dem Hochhaus dort macht Axel Springer unsere Bildzeitung, kommentiert Tom die Aussicht. Nach dem Besuch des Fernsehturms trennen sie sich voneinander. Genauer gesagt, sie werden voneinander getrennt. Tom und Ralf haben ihre Autos in der Bärenstraße unweit des Brandenburger Tores geparkt. Richtig flotte Westblitzer, wie Marina findet. Komm, wir hauen zusammen ab, schlägt Ralf vor, als Marina und er kurz vor Mitternacht in einer Nebenstraße des Stadtteils Pankow im Auto sitzen und seit mindestens einer halben Stunde voneinander Abschied nehmen. Dass es passieren würde, das hatte das Mädchen bereits gewusst, als es am Nachmittag in Ralfs Auto gestiegen war. Mönchengladbach, vorne glatt, hinten glatt. Diese Sprüche hat sie nun hinter sich gelassen. Und Peppi, über den kann sie jetzt nur lächeln. Trotzdem erscheint es ihr seltsam, dass er ihr gerade jetzt in den Sinn kommt. Abhauen? An sowas hatte sie bisher nicht gedacht. Wie meinst du das mit dem Abhauen? Fragt Marina und schmiegt sich an Ralfs Seite. Na, im Kofferraum oder so. Oder ich besorge dir einen gefälschten Ausweis. Das mit dem Ausweis, das dauert doch aber, vergewissert sich das Mädchen. Marina weiß in diesem Augenblick, dass es nicht zum Abhauen kommen würde. Jetzt oder nie wäre sie dazu bereit. Wollen wir uns morgen wieder treffen? Fragt Ralf. Marina ist enttäuscht, doch sie antwortet. 23 Uhr, wenn ich mit dem Marschieren fertig bin, wieder hier. Die wenigen Schritte zum Quartier geht sie ohne Ralf. Niemand soll nur ahnen, dass. Auf dem Schulhaushof stehen Tische und Bänke. Bierflaschen klirren, lachen hier, Gesang dort. Du weißt gar nicht, was du verpasst hast, ruft Luisa, sitzt bei einem unbekannten Jungen auf dem Schoß und knutscht. Auf ihrer Luftmatratze, in dem zum Schlafsaal umfunktionierten Klassenzimmer, findet Marina lange keine Ruhe. Während die anderen immer noch Witze erzählen und laufend jemand zur Toilette geht, liegt sie bewegungslos da. Sie fühlt sich glücklich und bestätigt. Denkt noch einmal an den Augenblick, als sie vor Unsicherheit fast erstarrte. Wie von Zauberhand kippten die Lehnen auf einen Knopfdruck von Ralf nach hinten. Am folgenden Tag heißt es um 16 Uhr antreten. In 20er Reihen stehen die jungen Leute in Blauhemd zwischen den Hochhäusern und warten darauf, dass es endlich losgeht. Wumm, wumm, tönt ein monotones Trommelgeräusch. Es ist nicht sehr laut, scheint von überall herzukommen und durchdringt alles. Die Menschen, die Häuser, alles scheint ein Gleichklang zu sein. Weißt du, wann es losgeht? Hört Marina jemand in der Reihe hinter sich fragen. Keine Ahnung, lautet die Antwort. Links vor sich entdeckt sie jetzt den Kasper. Er blödet, wie nicht anders zu erwarten, mit seinen Nachbarn. Als nach einer halben Stunde noch immer nichts passiert, setzen sich erste Jugendliche auf den von der Sonne aufgeheizten Asphalt. Sofort sind Ordnungskräfte heran, Fallschirmspringer in Paradeuniformen und einem roten Barett auf dem Kopf. Freundlich, aber bestimmt fordern sie die jungen Leute auf, sich wieder in Reihe und Glied zu positionieren. Wir stehen hier wie die Blöden und stehen, murrt ein Junge neben Marina. Und dann sagt er noch, wenn ich gewusst hätte, was hier losgeht, dann wäre ich zu Hause geblieben. Noch eine weitere Stunde haben sie mit den roten Baretten zu tun. Die immer unruhiger werdenden Massen in Marschformation zu halten. Marina ist zum Heulen zumute. Am liebsten würde sie jetzt fortlaufen und nach Hause fahren. Aber nein, da ist ja noch Ralf, der auf sie warten wird. Der Kasper diskutiert jetzt mit einem Ordner und wird von diesem unsanft beim Arm gepackt und geschüttelt. Dann schreit die Menge auf. Endlich! Es geht los! Das unbarmherzige Trommelgeräusch wird von Jubel übertönt. Immer mehr Jugendliche schwenken die bunten Tücher, die vorher in den Unterkünften an sie verteilt worden waren. Junge Männer im Blauhemd, die bisher völlig unauffällig zwischen den Wartenden gestanden hatten, rufen plötzlich lautstark Losungen wie: Es lebe die unverbrüchliche Freundschaft zur Sowjetunion, der Garant für Frieden und Sozialismus. Und die Marschierenden im Umfeld antworten im Chor: Sie lebe hoch, hoch, hoch. Wir sind die Fans von Egon Krenz, skandieren andere unter tosendem Applaus. Und als die mehr als 100.000 jungen Leute zwischen Ehrentribüne und Palast der Republik marschieren, dominiert ein Ruf, der sich scheinbar unendlich wiederholt. FDJ, SED, SED, FDJ. Marina sieht den Kasper wieder schräg vor sich. Er scheint vor Last und Glück zu keuchen. Auf seinen Schultern sitzt eine blonde FDJlerin, die mit weit ausladenden Bewegungen ihr Tuch schwenkt. Dank seiner Aufopferung kann diese den Generalsekretär der Partei, den ersten Sekretär des Zentralrates und die anderen Ehrengäste auf der Tribüne nicht nur besser sehen als die anderen, sondern vielleicht sogar von diesen gesehen werden. Gleich hinter der Tribüne löst sich Marina aus den Reihen der Marschierenden. Sie hat ja noch ihre Verabredung. Als sie am Palast der Republik vorbei will, verwehren ihr Ordner den Durchgang. Ich muss zum Sanitäter, lügt sie und wird durchgelassen. Augenblicke später sieht sie, dass der Palast an diesem Abend so etwas wie ein Lazarett ist. Helfer tragen in einer nicht enden wollenden Kette weggeklappte Jugendliche zu einer Tür herein und durch eine andere verlassen sie ebenso eilig das Haus mit leeren Tragen. Wahrscheinlich, um weitere Menschen aufzulesen. Ein Mädchen läuft neben einer Trage und hält dem darauf Liegenden die Hand. Die Begleiterin wird an der Tür von den Rotbekäppten aufgehalten. Die sehen wir nie wieder, ruft eine andere junge Frau, die ebenfalls nicht mit in das Gebäude darf. Als Marina und Ralf sich wie verabredet treffen, wartet sie vergebens darauf, dass er sie noch einmal fragt. Wollen wir abhauen? Stattdessen startet er den Motor seines Westflitzers, sie fahren und dann geschieht noch einmal, was schon am Vorabend passierte. Liebst du mich? Fragt er sie eindringlich und Marina antwortet ja. Nein, Ich will es von dir hören. Du musst es aussprechen. Und Marina erfüllt ihm diesen Wunsch. Dabei weiß ich überhaupt nicht, was ich fühlen und denken soll. Ich bin vollkommen durcheinander, würde sie am liebsten gestehen. Aber sie tut es nicht, weil es Ralf bestimmt nicht in diesen Abend und in diese Stunde gepasst hätte. Wenn ich schwanger werde, dann will ich nichts daran ändern, denkt sie noch, als sie erneut auf dem Autositz liegt. Aber auch davon sagt sie nichts. Entschuldigung. Ja, jetzt ja. Sagt sie nicht, als sie sich wieder aufrichtet und die Scheiben des Fahrzeuges sind angelaufen. Dann heißt es Abschied nehmen. Ob er noch einmal anbietet, dass ich mit ihm kommen soll? Er fragt nicht einmal. Stattdessen greift er hinter sich und reicht Marina ein Päckchen. Hier, für dich, meine Liebste, aber erst zu Hause öffnen. Dann noch ein Kuss, noch eine Umarmung, die nicht enden will. Und noch ein Kuss. Als Marina auf dem Gehweg steht und Ralf beim Anfahren das Fenster an der Beifahrertür per Knopfdruck öffnet, sagt er noch einmal, aber erst zu Hause öffnen, versprochen. Marina verspricht es. Und ehe sie zur Unterkunft geht, um ihre Sachen für die Rückreise zu holen, sieht sie Ralfs Auto nach, bis es hinter der nächsten Kreuzung verschwindet. Leilalei, tönt es erneut, während der Wagen über die Schienenstöße rattert. Die Truppe wurde wieder zusammen untergebracht. Diesmal allerdings in einem ganz normalen Reisezugwagen der zweiten Klasse. Luisa sitzt mit den Mädchen aus der Schule des Nachbardorfes zusammen. Wer weiß, wohin ihr Knutschfreund nach Hause fahren muss, denkt sie, als sie Luisa erblickt. Mit Tom hat es ja offensichtlich nicht geklappt. Singend begleiten die Mädchen den Gitarrespieler. Leilalei. Und offensichtlich hat wenigstens der Kasper seine Erfolge zu verzeichnen. Die Blonde, die ihm während des Umzuges den Nacken einheizte, sitzt jetzt auf seinem Schoß. Marina ist froh, dass niemand sie anspricht. So kann sie mit ihren Gedanken allein sein. Ob ihre Mutter schon wartet? Und was wird mit Peppi werden? Ob er eines Tages erfahren wird, dass seine Angebetete nicht so aus der Republikhauptstadt zurückkam, wie sie hingefahren ist? Mit wem hatte sie sich da überhaupt eingelassen? Ganz bestimmt nicht mit einem von der Zeitung. Das hätte sie mit Sicherheit bemerkt. Was wird sich bloß in dem Päckchen befinden, das auf ihrem Schoß liegt und das sie zärtlich und schützend umschlungen hält? Aber erst zu Hause aufmachen. Sie hat es versprochen und sie wird sich daran halten. John Bon Jovi, die Pudis, das Sandmännchen im Regal, Marina ist wieder in ihrer vertrauten Umgebung. In etwa 15 Minuten wird die Mutter von der Spätschicht kommen. Zeit genug, um Ralfs Geschenk zu öffnen. Dass ein Junge so schöne Schleifen binden kann, denkt sie noch und achtet darauf, das sorgfältig gebundene Geschenkband beim Lösen der Schleifen und Knoten nicht zu beschädigen. Dabei muss sie unwillkürlich an jenen Steintopf voller Milch denken, der in 100 Stücke zerbrach, als sie ihn besonders vorsichtig die Kellertreppe hinauftragen wollte. Als Marina den Pappdeckel vom Karton hebt, sieht sie in dem Behältnis eine Puppe liegen. Sie ist als Stroh mit einer grässlichen Fratze im Gesicht. Und um ihren Hals befindet sich eine dicke Leine zur Schlinge gebunden. Auf dem Körper dieser Puppe liegt ein Blatt. Als Marina es auseinanderfaltet, liest sie die folgenden Worte. Hallo Marina, ich habe AIDS, willkommen im Club, du gehörst jetzt dazu.
Ja. Ruhe, bedächtliches Schweigen, ne? Ja. Ja, Peter, wir haben vorher drüber gesprochen. Ich habe dich gebeten, noch was anderes mitzubringen. Ein bisschen was so ganz Kurzes zum Lösen der Spannung vielleicht.
Also, ich muss dazu sagen, vielleicht
ein Bild, ein Gleichnis. Das Wort zum Sonntag wird auch bei uns in der Mitteldeutschen Zeitung geschrieben und eine Pastorin, die schrieb in der heutigen Zeitung, man solle sich doch der Sonne zuwenden. Ich würde ihr widersprechen. Man muss den Kopf auch von der Sonne wegwenden in den Schatten. Und man muss sehen, was dort passiert. Der Schatten ist viel größer als das, was von der Sonne beschienen wird. Und da wird sie auch merken, dass ich nicht nur so ein Mensch bin. Ich habe hier zum Beispiel Dorfgeschichten, da habe ich beim letzten Mal schon so zum Ausklang mal eine gelesen. Und ich würde was ganz Kurzes, und zwar, darf es ein bisschen deftig sein? Oder nicht?
Nur kurz.
Nicht, dass ihr dann hier sagt, ey, ich komme nicht mehr hier, weil es zu lange ist. Zwei Welten. Es war um das Jahr 1950. Die Kindergärtnerin Hertha Hoffmann führte ihre Schützlinge in Richtung Muldeau zu einem Spaziergang. Beim Passieren des Wiesenweges wurde die Frau zufällig Zeugin eines Gespräches zwischen zwei Mädchen. Eines der beiden stammte aus sehr einfachen Verhältnissen, während die andere schon allein durch ihre hochdeutsche Aussprache zu erkennen gab, dass sie eine gehobene Erziehung genoss. »Unsere Katze hat gestern Junge gekriegt«, sagte die aus dem bescheideneren Elternhaus. »Oh, dann ist dann wohl der Klapperstrich gekommen und hat die Kleinen auf das Fensterbrett gelegt«, wollte ihre Begleiterin mit artiger Stimme wissen. Darauf antwortete die andere: »Von welchem Klapperstrich? Ausgeschissen hat sie.
Ja, Peter, ich danke dir noch für den letzten kurze Geschichte. Ja, ich möchte mich heute bei allen bedanken, die da waren, alle, die auch geblieben sind, weil wir haben heute, glaube ich, einen Rekord geschafft. So lange haben wir es noch nie gemacht. Ganz, ganz, ganz vielen Dank an die Familie Klofka. Die sind schon, ach, die haben Feierabendzeit. Ach. An Happy Fan Radio, der schon gesagt hat, er weiß gar nicht, wie er das irgendwo ins Radio bringt. Ich habe gesagt, senden. Ja. Machen wir jetzt Schluss, ne?